Herr Keller, wo sehen Sie die Handlungsspielräume für Gespräche? Wenn es dann wohl keinen Deal gibt, kann trotzdem etwas dabei herauskommen, was man als eine Art Durchbruch bezeichnen könnte? Oder erwarten wir da möglicherweise zu viel von dem Treffen in Alaska?
Ich bin sehr skeptisch, was dieses Treffen heute in Alaska betrifft. Wir sind als Europäer alle sehr gespannt, was da passiert, weil wir wissen, dass Trump unberechenbar ist und dieses Treffen in verschiedene Richtungen abbiegen kann. Und deswegen sind wir nicht nur gespannt, sondern angespannt, weil es am Ende um die Sicherheitslage in Europa geht. Die Spielräume für Trump sind groß. Er kann sich mit Putin auch auf einen Deal schon jetzt einigen, schon heute Abend, wenn die beiden sich gut verstehen und dasselbe passiert wie 2018, als sie sich in Trumps erster Amtszeit in Helsinki getroffen haben, kann es sein, dass Putin Trump um den Finger wickelt und womöglich über ukrainisches Territorium heute Abend zwischen den beiden Großmächten entschieden wird. Ich halte das allerdings für unwahrscheinlich. Ich glaube, es wird eher ein Feel-Out-Treffen werden, wie Trump gesagt hat. Das heißt, die beiden werden sich belauern, sie werden miteinander sprechen, ohne dass es ein endgültiges Ergebnis geben wird.
Was sagt Ihre Erfahrung in Sachen lang anhaltender Konflikte? Lässt sich eine Lage wie in der Ukraine wirklich mit solchen Treffen einer Lösung zuführen oder geht es hier dann doch sehr viel um Symbolpolitik auf beiden Seiten?
Es ist mehr als Symbolpolitik. Das Symbol ist schon mal deutlich. Die beiden treffen sich. Das sind die beiden Großmächte, Russland und die USA. Die Europäer sind nicht am Tisch. Die angegriffene Ukraine, um deren Überleben, um deren Territorium, um deren Staatsbürger es gibt, ist ebenfalls noch nicht mit am Tisch. Das heißt, das ist die symbolische Ebene. Die ist sehr deutlich. Ist eigentlich schon ein Erfolg für Putin, dass er es schafft, von Trump so gewürdigt zu werden. Deswegen auch das Entgegenkommen, dass er auf amerikanisches Staatsgebiet nach Alaska reist. Aber es geht über die Symbolik hinaus. Wenn die beiden wollen und sich einigen und sich gut verstehen, können sie die Ukraine dermaßen unter Druck setzen, indem Trump zum Beispiel die Unterstützung für die Ukraine an Zugeständnisse Selenskys gegenüber Russland koppelt, dass die Ukraine keine andere Möglichkeit mehr haben wird, als dem zu folgen.
Schauen wir auf die deutsche Sicht der Dinge. Bundeskanzler Merz und auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und weitere Teilnehmer der gemeinsamen Videokonferenz mit US-Präsident Trump werten diesen Vorgipfel, wie ich ihn im Laufe der Woche mal genannt habe, als diplomatischen Erfolg. Zu Recht?
Nun, es ist zum Beispiel gut, dass die Europäer es geschafft haben, gemeinsam, auch gemeinsam mit Selenskyj überhaupt wieder in die Debatte zu kommen, dass das Ganze nicht an ihnen komplett vorbeiläuft, sondern dass sie sich zu einer gemeinsamen Haltung zusammengefunden haben, dass sie diese Haltung klar gegenüber Trump kommuniziert haben, dass er dazu überhaupt bereit war, sich das anzuhören, ist angesichts seiner erratischen Amtsführung schon als Erfolg zu bewerten. Auch, dass er anschließend in seinen Pressestatements Dinge gesagt hat, die den Europäern gefallen können. Also keine einseitigen Zugeständnisse, weitere Treffen nach Anchorage, bei denen auch Europäer und die Ukraine selber mit am Tisch sitzen sollen. Aber wir wissen, dass nicht alles immer so kommt, wie Trump das ankündigt, dass er seine Meinung auch ändern kann und sich auch selber mal widerspricht. Und deswegen bleibt die Grundunsicherheit, die Grundanspannung vor heute Abend bestehen.
Russlands Staatschef Putin hat sich laut einer Mitteilung des Kremls positiv zu den Bemühungen der USA zur Beendigung des Krieges gegen die Ukraine geäußert. Er spricht von energischen und aufrichtigen Anstrengungen der USA, um die Kämpfe zu beenden, aus der Krise herauszukommen und zu Vereinbarungen zu gelangen, die alle beteiligten Parteien zufriedenstellen. Klingt natürlich gut, aber Putin weiß auch, dass Trump gerne gelobt wird. Wie viel Bereitschaft sehen Sie tatsächlich bei Wladimir Putin, sich einer Lösung zu öffnen, die wirklich Frieden bringen könnte?
Putin hat diesen Krieg begonnen. Er ist nicht provoziert worden. Er hat ihn aus eigenem Antrieb begonnen. Und er ist der Einzige, der diesen Krieg jederzeit beenden könnte. Über die letzten Jahre zu jedem Zeitpunkt hätte beenden können. Das hat er nicht getan. Er hat auch zu keinem Zeitpunkt erkennen lassen, dass er zu ernsthaften Verhandlungen bereit wäre, etwa über Gebietsabtretungen und Lösungen. Putin hat ein Interesse daran, die Ukraine weiter und weiter unter unter Druck zu setzen und damit auch die Europäer und die Amerikaner unter Druck zu setzen und womöglich politisch zu spalten. Wegen dieser Vorgeschichte sehe ich bei Putin auch heute sehr wenig Bereitschaft, sich auf einen Deal einzulassen, der für die Ukraine und für Europa akzeptabel wäre. Aus dieser Position heraus fühlt er sich stark gegenüber Trump jetzt in Anchorage. Stärker, als er auf dem Schlachtfeld eigentlich ist. Seit Monaten gibt es kaum Fortschritte Russlands, kaum Geländegewinne in der Ukraine. Es gibt welche, aber die sind relativ gering und unter höchsten Verlusten erkauft. Putin weiß, wenn der Westen ernster machen würde in seiner Unterstützung der Ukraine, wäre dieser Krieg für ihn noch lange nicht gewonnen und womöglich gar verloren. Das heißt, er hat vielleicht ein Interesse daran, bei Trump jetzt herauszufinden, was ist möglich? Was gibt mir Trump? Womöglich gibt er mir mehr, als ich auf dem Schlachtfeld jetzt gegenwärtig überhaupt erreichen kann, damit Trump sich als Friedensfürst darstellen kann. Und das ist die Gefahr für die Ukraine und für Europa, dass Putin da eine Lücke in der Verhandlung gegenüber Trump findet.
Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.